NDR Info. Redezeit.
Ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann und wir reden über etwas, was uns alle sehr beunruhigt, denn wir reden über gefährliche Keime. Gefährlich sind sie insofern, weil sie sogenannt multiresistent sind, das heißt, nicht alle Antibiotika wirken gegen diese Keime. Weltweit sterben 700.000 Menschen an diesen sogenannten multiresistenten Keimen. Und es gibt Schätzungen, die gehen bis zum Jahre 2050 in das Zehnfache. Da stellt sich die Frage, gibt es Gegenmaßnahmen? Woher rühren diese Keime eigentlich und warum werden Antibiotika wirkungslos? Und natürlich für all die Menschen, die ins Krankenhaus müssen, die fragen sich, wie sicher bin ich im Krankenhaus vor diesen Keimen? Darüber wollen wir heute Abend reden und Sie reden mit 08000 441 777.
Unser Hausarzt verschreibt das jedes Mal. Egal mit was man kommt, das Erste, was er verschreibt, ist tatsächlich Antibiotika. Aber was wir zum Beispiel auch nie machen, wir nehmen die Packung nie zu Ende und trotzdem hilft's.
Also meine Meinung ist so, dass Antibiotika positive Wirkung haben, also der Patient wird schneller gesund. Natürlich, es gibt Bakterien, die resistent sind gegen Antibiotika und dafür haben wir auch Forscher, die dafür bezahlt werden, neue Medikamente zu entwerfen.
Ich gehe da sehr behutsam um mit. Weil ich denke mal, das greift das Immunsystem auch irgendwann einmal an. Irgendwann wird sich das rächen.
Es ist ja eine Geldmaschine, oder? Darum geht es ja eigentlich nur, oder? Jeder verschreibt, beim Arzt hast du 10 Minuten. Was ist das Schnellste, was ich dir verschreiben kann? Antibiotika.
Ich glaube, man sollte sich von Zeit zu Zeit mal ein älteres Buch von Oma nehmen. Da steht unheimlich vieles, denke ich mal, auch sehr Wirksames drin, was ja von Natur her schon antibiotisch wirkt, zum Beispiel Honig und Milch. Und ich denke mal, auf solche was sollte man sich zurückbesinnen.
Also ich habe da auch sehr häufig Nebenwirkungen von Antibiotika bekommen, dass ich die gar nicht nehmen konnte. Dann kenne ich auch mit alternativen Heilmethoden ganz gut aus. Pulver in der chinesischen Medizin zum Beispiel, mit denen man auch gut gegen Krankheiten ankämpfen kann und die auch sehr wirksam sind.
Ich glaube, die Leute haben mittlerweile schon so viel davon genommen. Es ist auch so viel Antibiotika in der Tierhaltung mit drin, dass es kaum noch beim Menschen wirkt. Die gehen schon im Ganzen gesehen zu sorglos mit den Medikamenten um.
Sarah Klößer sammelte erste Stimmen zu der Frage, schlucken wir zu viele Antibiotika, die Gefahr der resistenten Keime. Und darüber wollen wir heute Abend reden. Und wenn wir reden, dann reden wir mit einem Arzt, mit einem Mikrobiologen und mit einem Fachmann der Krankenhaushygiene. 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Klaus Schäfer ist Allgemeinmediziner, hat ein Sprechzimmer, zugleich ist er Vizepräsident der Ärztekammer. Herr Schäfer, wir telefonierten heute Morgen, Sie hatten Sprechstunde. Wie schnell verlangen Patienten ein Antibiotikum?
Das ist sehr unterschiedlich. Das, was ich vermisse, ist eine breite Aufklärung der Bevölkerung darüber, dass zum Beispiel bei Virusinfekten Antibiotika überhaupt nichts wirken. Im Gegenteil, sie verlängern eher den Krankheitsverlauf. Dieses Wissen ich wäre froh, wenn ich dieses Wissen bei allen meinen Patienten voraussetzen kann. Mhm. So kommen immer wieder Patienten, die mit einem fieberhaften Infekt sagen, Herr Doktor, ich habe jetzt eine Bronchitis, ich möchte gerne ein Antibiotikum haben, das hat beim letzten Mal so gut geholfen. Oder aber noch besser, sie haben das letzte Mal irgendwo was gekriegt, haben das nicht zu Ende genommen, haben dann schon mal damit angefangen. Und nach anderthalb Tagen Antibiotikatherapie bleibt mir dann, um nicht künstlich eine Resistenzentwicklung zu fördern, nichts anderes übrig, als erstmal dafür zu sorgen, dass diese Antibiotikatherapie, auch wenn ich sie für falsch halte, austherapiert ist, damit ich nicht noch mehr resistente Erreger halte.
Da ist schon ein Stichwort, Sie sagen, die Menschen brechen zu früh ab. Das haben wir in der Umfrage auch gehört. Da hat jemand gesagt, dann nehme ich das, aber die Packung brauche ich nicht auf und dann ist alles gut. Professor Dr. Dieter Jahn ist Mikrobiologe und Vizepräsident an der TU in Braunschweig. Guten Abend, Herr Jahn.
Guten Abend.
Herr Jahn, wie ist das eigentlich? Sie sind Mikrobiologe. Glauben Sie denn, dass Bakterien mächtiger, stärker sind als der Mensch?
Ja, wir sollten den Mensch, stellen wir ja gerne in den Mittelpunkt der Schöpfung, aber wir müssen mal ganz ehrlich sein, die Bakterien gibt es seit 2 Milliarden Jahren, uns vielleicht seit 100.000 in der Form, wie sie uns heute kennen, vielleicht seit 10.000 Jahren und ich befürchte, es wird uns lange nicht mehr geben und dann weiterhin die Bakterien. Also im Endeffekt, wenn wir die Evolution angucken, stammen wir auch irgendwo alle von einem Bakterium ab. Also wir sollten da etwas bescheidener sein.
Sie haben ihm gesagt, irgendwann wird es uns nicht mehr geben. Wie kommen Sie zu so einer Aussage?
Naja, wenn ich die Erfolgsstory der Bakterien mit 2 Milliarden Jahren sehe, und da haben wir noch ordentlich aufzuholen. Mhm. Also ich will jetzt keine Prognosen geben, aber ich bin mir nicht sicher, wie es mit uns in 2 Milliarden Jahren aussieht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es die Bakterien noch gibt.
Aber wir reden heute Abend über resistente Keime. Tut denn der Mensch auch etwas, anders formuliert, begeht der Mensch Selbstmord, indem er das Antibiotikum nicht richtig nimmt oder damit richtig umgeht?
Nein, Selbstmord begeht man nicht. Also man muss vielleicht erstmal klären, woher kommen die Antibiotika. Antibiotika sind ja keine Erfindung der Pharmaindustrie, sondern sind von den Bakterien und Pilzen erfunden worden, um gegeneinander im Boden zum Beispiel um Nährstoffquellen zu konkurrieren. Das heißt, das eine Bakterium scheidet ein Antibiotikum aus, das andere kann sich nicht weiter teilen und dann bleibt mehr von dem süßen Saft der Pflanze für mich. Und dann natürlich will das andere nicht zurückstehen und dann hat es vor ein paar Millionen Jahren halt eine Antibiotikaresistenz entwickelt, also ein Mechanismus, wo es entweder das Antibiotikum des anderen abbaut, rauswirft oder einfach den Wirkort des Antibiotikums so modifiziert. Also das sind ganz, ganz alte, in der Umwelt weit verbreitete Mechanismen und sind nicht, wie gesagt, durch die Pharmaindustrie eingeführt worden.
Aber wir können ja mal drüber reden, was der Mensch tut, dass er diesen Kreislauf in irgendeiner Form stört. Darüber reden wir noch. Professor Dr. Klaus-Dieter Zastrow ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Guten Abend, Herr Zastrow.
Guten Abend.
Herr Zastrow, gibt es Situationen, wo eine Operation abgesagt werden muss, weil man befürchtet, der Keim ist im Spiel?
Ja, die Situation kann es natürlich geben. Wir kennen ja inzwischen auch eine Reihe multiresistenter Bakterien, zum Beispiel der MRSA, den eigentlich auch schon die Bevölkerung kennt. Ein Staphylococcus aureus oder auch inzwischen jetzt in den letzten Jahren die gramnegativen Keime. Das sind eigentlich unsere Darmkeime, die aber dann auch bestimmte Resistenzen erworben haben. Auf die testen wir die Menschen auch, die zu uns kommen und operiert werden müssen, wenn sie einer bestimmten Risikogruppe angehören, wo wir schon vermuten können oder wo naheliegend ist, dass vielleicht so ein multiresistenter Keim vorhanden ist. Dann versucht man erst, den Keim zu beseitigen. Und dann operiert man. Das geht natürlich nur, wenn man Zeit hat. Das heißt also bei den sogenannten Wahleingriffen, also die Hüfte, die schon seit einem Jahr nicht ganz in Ordnung ist, oder die möglicherweise die Gallenblase, die zwickt. Bei Notoperationen hat man diese Wahl dann nicht mehr.
Was ist denn eine Risikogruppe?
Nun, Risikogruppe, zu denen gehören zum Beispiel alte Menschen, die Bluthochdruck haben, die einen Diabetes haben, also so diese üblichen Zivilisationskrankheiten, weil die auch gleichzeitig mit einer Abwehrschwäche einhergehen, also nicht jetzt einer richtigen Abwehrschwäche wie bei einem Chemotherapeutikum, aber doch insgesamt etwas schwächen. Was auch der Fall ist, wir kennen oder wissen, dass der gesamte Mittelmeerraum durchsetzt ist von Leuten, die diese Erreger mit sich tragen und dabei, das ist ja auch noch das Gemeine daran, eigentlich gar nicht krank sind, quietschfidel sind. Das liegt daran, dass dort unten die Antibiotika eigentlich frei verkäuflich sind. Jeder kann in einen Laden gehen und sich wie Tomaten auch Antibiotika kaufen und sie dann schlucken, wenn es ein bisschen im Hals kratzt. Und dann haben wir natürlich auch noch jetzt praktisch die Flüchtlinge aus den ganzen Kriegsgebieten. Und die sind sehr stark besiedelt mit diesen Erregern.
Wir müssen aber wissen, Herr Schäfer, als Arzt, wenn ich diesen Keim habe, bin ich nicht gleich krank, ne?
Nee, das gibt viele Zufallsbefunde in der Beziehung. Das heißt, dass Leute, die sonst eigentlich gesund sind, wenn man die kontrolliert, diesen Keim nachweisen oder der Keim sich bei denen nachweisen lässt. Deswegen machen zum Beispiel die Niederländer, wenn ich richtig informiert bin, auch bei jedem Krankenhaus aufgenommenen Patienten, den behandeln sie erstmal, als wäre er MRGN oder MRSA.
Als hätte er diese
multiple resistenten Keime, um das zu überprüfen und dann danach weiter vorzugehen.
Wir reden heute Abend über Keime bzw. über Antibiotika und die Frage an Sie ist, wie stehen Sie zu dem Medikament Antibiotika und machen Sie sich Gedanken, womöglich beunruhigende Gedanken, wie ist das mit den Keimen, wenn ich zum Beispiel ins Krankenhaus muss? 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Geschrieben hat uns auch Hans-Ulrich Voss aus Neubrandenburg. Er schreibt, sehr geehrte Damen und Herren, schon immer habe ich mich gewundert über den ungebremsten Besucherstrom in Krankenhäusern. Herr Zastrow, ist das eine Gefahrenquelle?
Also ich sage mal ganz klar nein. Gerne wird das gesagt und auch von der Politik hören wir das, dass die Besucher diese Keime mitbringen. Theoretisch ist das möglich, aber der Besucher geht nicht an den Patienten heran, der operiert ihn nicht, der macht keinen Verbandwechsel, der legt keine Infusionen. Also den Keim, den der Nachbar, der seinen Kumpel besuchen möchte, vielleicht mitbringt, der bleibt bei ihm. Und er kommt nicht in die Blutbahn, in die Wunde des Patienten. Also das ist ein Irrweg.
Aber wenn man solche Stationen besucht, kann es ja sein, dass man sich selber eine Atemmaske anlegen muss, dass gewisse Flure gesperrt sind. Das heißt, ist es für den Besucher denn gefährlich, solch eine Station aufzusuchen?
Richtig, ist eigentlich dann das größere Risiko, dass der Besucher diesen Keim dann mitnehmen kann. Deswegen isolieren wir ja die Patienten mit Mund-Nasen-Schutz, Kittel und Handschuhen, damit er ihn dann nicht aufnimmt und dann wieder nach Hause trägt, in die Familie oder in der Bevölkerung auch verteilt oder auch im Krankenhaus zu anderen Patienten, die den Keim noch nicht haben. Also aus die Richtung ist viel gefährlicher als andersherum.
Herr Jahn, Sie haben das vorhin schon beschrieben mit den resistenten Keimen, dass die sozusagen zur Natur dazugehören. Aber ab wann sind sie denn für den Menschen eine Gefahr?
Also im Prinzip geht es darum, wie viele von einem bestimmten Keim zum Beispiel in einem Körper vorhanden sind. Ist es genügend, um eine Infektion auszulösen? Und wenn wir diese Menge nicht mehr reduzieren können über unser Immunsystem und über Antibiotika, dann wird das gefährlich. Und dann heißt das am Endeffekt, wenn wir Antibiotika anwenden, die dann nicht wirken, und dann wachsen die Keime, die antibiotikaresistent sind, und dann haben wir das entsprechende Problem. Wie kommen wir zu solchen Resistenzen? Wie gesagt, die sind in der Umwelt vorhanden, aber natürlich in geringen Mengen. Und wie reichern wir die an? Wie kommen die auf uns und wie kommen die in großen Mengen auf uns? Das heißt, wenn man in im Prinzip unverantwortlichen Mengen Antibiotika an falschen Stellen benutzt und anwendet.
Das ist ein schönes Wort, an falschen Stellen. Was sagt der Doktor, Herr Schäfer, dazu? Wissen Sie immer, an welcher Stelle Sie ein Antibiotikum anwenden?
Ich richte mich da sehr nach dem klinischen Bild. Schließlich hat man mit 40 Jahren Berufserfahrung so ein bisschen ein Auge dafür, obwohl ich dann gerne versuche, über Laboruntersuchungen noch meinen ersten Eindruck abzusichern. Und ich bin auch eher einer, der lieber, wenn's möglich ist, und der Patient mitmacht, einen Tag abwartet, ehe man mit dem Antibiotikum schießt. Das Problem ist ja, die Antibiotika, sie werden ja auch immer weiter verbreitet, dadurch, dass sie in den Kläranlagen auch nicht abgebaut werden können.
Bleiben wir noch mal im Sprechzimmer, bevor wir über Antibiotika, die irgendwo rumschwirren in unserer Umwelt. Mit welchem Gefühl machen Sie das denn als Arzt, wenn Sie sagen, naja, ich besänftige den Patienten erst einmal und sage, wir machen erst einmal was anderes?
Ich kläre ihn darüber auf, dass zum Beispiel in der Erkältungssaison, dass 80-90% der Erkrankungen virusbedingt sind. Und gegen Viren hilft ein Antibiotikum überhaupt nicht. Mhm. Und trotzdem fordern viele Patienten eine Antibiotikatherapie, weil irgendwann das gut geholfen hat. Und da muss man eben genau aufklären. Ich habe einen Handzettel für meine Patienten und fange erstmal an mit den althergebrachten Mitteln, Tee mit Honig, Nasenspülung mit Salzwasser gurgeln, heißes Erkältungsbad und so weiter und so fort, um die Abwehrkräfte des Patienten anzuregen, dass er eben mit den Viren möglichst gut fertig wird.
Gibt es denn Krankheiten, wo Patienten in ihr Sprechzimmer kommen, wo sie sagen, hier gibt es keinen anderen Weg, hier muss ein Antibiotikum her?
Also bei einer eitrigen Mandelentzündung, da beißt keine Maus einen Faden ab, da gibt es sofort ein Antibiotikum.
Harnwegentzündungen auch?
Auch bei Harnwegsentzündungen findet ja jetzt ein Umdenken statt, dass man eben sagt, nicht sofort bei jedem Harnwegsinfekt Antibiotikum einsetzen, sondern auch mal sehen, ob man nicht mit einem vermehrten Harnfluss die Wege freispülen kann, sodass eben der Körper mit den Resterregern, die drin sind, alleine fertig wird.
Wir reden heute Abend über Antibiotika. Unsere Telefonnummer ist 08000 441 777 und wir fragen, schlucken wir zu viele davon? Sabine Mundschenk aus Bargteheide. Guten Abend, Frau Mundschenk.
Hallo, guten Abend.
Sie klingen munter, Sie sind gesund zurzeit. Nehmen Sie Antibiotika?
Nein, nämlich gar nicht oder so gut wie gar nicht. Ich glaube, das kann man an einer Hand abzählen und das ist auch meine Frage. Vielleicht ist sie auch einfach ein bisschen dumm. Ich hoffe nicht. Mhm. Ich frage mich nämlich, wenn man das so gut wie gar nicht nimmt und eigentlich auch nicht krank ist und damit gar nicht in Berührung kommt, dann aber doch mal krank wird, durch welchen Zufall auch immer, und dann ein Antibiotikum bekommt. Sind die Keime multiresistent? Das heißt, es ist eigentlich völlig egal, ob ich viel Antibiotikum nehme oder nicht, oder ist das von Vorteil, wenn ich wenig Antibiotikum nehme? Also bin ich besser geschützt? Mein Körper reagiert dann besser.
Ihr Körper ist eventuell...
Ich weiß nicht, ob ich mich ausgedrückt habe.
Das ist schon klar, glaube ich. Sie wollen wissen, ob, wenn Sie eine Biografie haben ohne Antibiotika, ob Ihr Körper ein stärkeres Immunsystem hat und die Sache dann besser regeln kann. Herr Jahn, als Mikrobiologe, haben Sie darauf eine Antwort?
Also ich glaube, die Reaktion des Einzelnen ist auch wirklich sehr individuell. Denn das Antibiotikum wirkt ja nicht nur gegen den Keim, den man selber sozusagen abtöten will, sondern wir tragen natürlich in uns selbst 1000 verschiedene Bakterien in unserem Darm, fast 1 bis 2 Kilogramm von Bakterien, die gut sind, die uns schützen, die uns helfen. Und die reduzieren wir natürlich auch. Die schützen, und das heißt, unser Schutz geht an der Stelle auch etwas zurück. Die Frage, ob jemand, der mit Antibiotika vorbehandelt worden ist, hinterher später zu behandeln ist, es kommt drauf auf die Abstände an, glaube ich, wie schnell sich unsere eigenen Bakterien wieder regenerieren können. Mhm. Aber ich glaube, die Frage sollten Sie an den Kliniker stellen.
Machen wir gleich vorher noch die Frage an Sie, Herr Jahn. Ist es so, dass wenn man zum Beispiel ein Kind hat und das bekommt in dieser Kindheit viel Antibiotika verabreicht, hat es damit ein anderes Risiko für das restliche Leben?
Aber selbstverständlich. Also das zeigen neue Untersuchungen, dass die eigenen Bakterien im Darm durch Antibiotikabehandlung deutlich verändert werden. Und diese eigenen Bakterien im Darm bestimmen über unsere Gesundheit, über das, was mit unserer Nahrung geschieht, was aber auch mit unserem Immunsystem, unserem Abwehrsystem geschieht. Denn das, über die wird das auch geprägt. Und die neuen Untersuchungen zeigen, wenn Leute sehr früh in ihrem Leben mit Antibiotika behandelt werden und oft behandelt werden müssen und dieses Mikrobiom in unserem Darm, die vielen kleinen Bakterien, die wir selber haben, sich dauernd regenerieren müssen, haben diese Menschen längerfristig Probleme.
Herr Zastrow, was sagen Sie zu der Frage von Frau Mundschenk?
Ja, die Frage ist natürlich ganz und gar nicht dumm, denn viele Leute glauben, dass sie selbst, also der Mensch, der Körper, resistent wird. Das ist ja nicht der Fall. Unsere Bakterien, die wir nun gerade vielleicht gerade erst aufgenommen haben, also nehmen wir mal an, Sie haben einen Krankenbesuch gemacht und dort wurde dann vielleicht die Isolierung auch nicht richtig durchgeführt. Und jetzt nehmen Sie, das war ja vorhin das auch das Beispiel, nehmen diesen Keim mit nach Hause. Dann geht es um den Keim, den es dann zu bekämpfen gibt, der die Multiresistenzen hat. Sie selbst haben die nicht. Das heißt, bei einer richtigen Antibiotikatherapie, und der Kollege sagte ja vorhin schon, er nimmt auch Labormethoden zur Hilfe, also dann nimmt man das sogenannte Antibiogramm und testet den Keim aus, welches Antibiotikum denn noch wirksam ist, dann kriegen Sie den weg. Und Sie können noch so gesund sein, wenn Sie das falsche Antibiotikum bekommen, dann werden Sie damit ganz schön zu tun haben oder wenn Sie Pech haben, auch daran sterben.
Frau Mundschenk, ich habe noch eine Frage an Sie. Wenn Sie denn krank sind und Sie gehen zum Arzt, welche Erlebnisse haben Sie da, wenn es um Antibiotika geht?
Also ich kann für mich sagen, schnell verschrieben wird mir das nicht. Mhm. Was aber auch daran liegt, dass ich Arzt und ich sind, geht ja nicht. Also ich versuche das alleine hinzubekommen. Mhm. Erst wenn es gar nicht geht, gehe ich zum Arzt. Aber selbst dann, nee, ich kann nicht sagen, dass ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war.
Fangen wir mal,
noch? Ich kann es echt nicht sagen. Ich glaube, das ist ewig her.
Gut,
mein Kind. Und deswegen habe ich auch diese Frage mit dem Kind. Also mein Sohn, der hat als kleiner Junge ganz oft Antibiotikum bekommen, bis wir einen Alternativmediziner hatten. Und der hat das tatsächlich auch ohne wegbekommen. Mhm. Das hat mich sehr überrascht. Da habe ich früher nicht dran geglaubt. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger.
Gut, aber Sie sind jetzt beruhigt. Konnten wir Ihnen weiterhelfen?
Ich bin beruhigter, obwohl ich auch sagen muss, wenn ich es nicht nehme, schützt es mich nicht vor Keimen, die dagegen gewappnet sind. Das habe ich so richtig verstanden, ne?
Richtig, so ist es. Frau Mundschenk, vielen Dank für Ihren Anruf. Herr Schäfer, als Arzt, wann spüren Sie denn oder was geht in Ihrem Kopf vor, wenn Sie merken, das Antibiotikum wirkt nicht? Nehmen Sie dann einfach ein anderes oder wie geht sowas vor sich?
Nee, dann bin ich aufgefordert zu versuchen, eben wirklich über eine einen Labornachweis der Empfindlichkeit der Erreger, eben auszutesten,
ja,
wo, in welche Richtung habe ich jetzt daneben geschossen und welches ist das Medikament, was wirklich diesen Keim trifft. Und danach mache ich dann meine Entscheidung zum Antibiotikumwechsel.
Herr Jahn, als Mikrobiologe, gucken wir mal ein paar Jahre zurück. Ist das Problem in den 50er Jahren, 60er Jahren, wo wir noch eine andere Medizin hatten, war das Problem der multiresistenten Keime da auch? Gab es das auch?
Nee, also nicht in dem Umfang, wie wir das hatten. Das liegt einfach auch daran, dass wir, Sie müssen einfach wissen, die ersten Antibiotika sind in den 40er Jahren entdeckt, in den 50er Jahren produziert und zur Anwendung gekommen. Und das breite Spektrum an Antibiotika stand erst in den 60er, 70er Jahren zur Verfügung. Das heißt, wenn man mit diesen Antibiotika sozusagen die herausfiltert, rausselektioniert, die Antibiotikaresistenz, ist das deutlich später passiert.
Und wann tauchte das Problem auf, dass wir Resistenzen haben?
Also dass Resistenzbildung möglich ist, ist schon lange bekannt. Das ist gleich mit der Entwicklung der Antibiotika bekannt geworden, dass das auf Patienten in größeren Mengen, also mRSA, diese Phänomene sind sicherlich vielleicht 20 Jahre alt und richtig intensiv seit 10 Jahren stellen die, glaube ich, ein Problem in den Kliniken dar.
Herr Zastro, das Wort Klinikenproblem in den Kliniken ist gefallen. Sie sind der Mann der Krankenhaushygiene. Wie erklären Sie sich denn, dass es so eine Inflation von Antibiotika gab und gibt?
Naja, die Resistenzen, wurde ja eben schon gesagt, die gibt es eigentlich seit der Entdeckung, Entwicklung der Antibiotika. Aber da war es dann eben nur eine Resistenz gegen ein bestimmtes Antibiotikum. Also sagen wir mal am Anfang das Penicillin. Und dann hat das so nach und nach zugenommen. Aber die tatsächlich heute massive Zunahme liegt einfach daran, dass zu viel falsch Antibiotika verabreicht werden, eben weil nicht präzise getestet wird. Ich meine, wenn ein Patient kommt mit 40 Fieber, dem geht es schlecht, ja, dann müssen wir ihm ja helfen und die Antibiotika sind ja auch tatsächlich eine äußerst segensreiche Entdeckung und Entwicklung. Aber man muss, oder andersrum, jedes Antibiotikum, was nicht trifft, nämlich den Bösewicht, der die Krankheit verursacht, sagen wir mal irgendeine Streptokokke. Ja? Mhm. Wenn das Antibiotikum nicht trifft, dann hat dieser Keim die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Er macht weiterhin krank, er zirkuliert dann im Blut bis hin zu einer Sepsis und gleichzeitig wird durch das Antibiotikum, was ihm gegeben worden ist, aber nicht gegen ihn wirkt, die anderen Keime, die ja auch ein gewisses Gleichgewicht in unserem Körper bilden, praktisch beseitigen, ausrotten, sodass der krankmachende Keim sich wunderbar entwickeln kann und der hat jetzt auf einmal Platz. Und das ist unser großes Problem und auch natürlich, deswegen haben wir immer mehr solcher Keime, weil, ich sage jetzt mal einfach ein bisschen platt, die Guten werden ausgerottet und die Bösen überleben. Ja, und dann tauschen die auch noch ihre Resistenzgene untereinander aus. Naja, und so geht die Welle dann nach vorne.
Was wäre denn richtig in Ihren Augen, wenn Sie sagen, es wird falsch verabreicht?
Na, es muss bei jedem Antibiotikum, was verabreicht wird, vorher ein Antibiogramm gemacht werden. Vorhin wurde ja auch schon gesagt, die Holländer machen das. Die haben auch spezielle Rezepte in den Kranken oder andersrum Oberärzte, die sich dann darum kümmern. Aber man braucht dazu das Labor, den Mikrobiologen, der genau austestet, und das kann man hervorragend, ist auch gar nichts Schwieriges und nichts Neues, wo man sagt, dieses Antibiotikum wirkt und das andere wirkt eben nicht. Und das muss man machen. Es kann passieren, dass der Patient in einem schwerkranken Zustand ist. Da kann man diese, sagen wir mal, 48 Stunden oder vielleicht sogar 72 Stunden, die es braucht, um das richtige Antibiotikum zu ermitteln, dass man die nicht hat. Da muss man natürlich, da gibt es dann die sogenannte kalkulierte Therapie. Klingt immer so, als wenn da ganz toll was ausgerechnet worden ist. Aber eigentlich ist es mehr ein Erfahrungsschatz, den man hat. Und vielleicht hilft das, vielleicht haben wir Glück. Mhm. Ja. Aber das sehen wir innerhalb der nächsten 2 Tage. Und parallel dazu muss entnommen werden, entweder Blut, Urin oder Eiter, je nachdem, auf welcher Ebene sich die Infektion abspielt. Und dann kann man, wenn es nicht funktioniert, ist man nach 2-3 Tagen in der Lage zu sagen, stopp, das war nicht wirksam, jetzt sehen wir das andere. Die Probleme, warum uns die Leute versterben nachher, liegt ja daran, dass es sich über Tage hinschleppt und sie über 7, 8, 9, 10 Tage nicht das richtige Antibiotikum bekommen, dann kriegen sie eine Sepsis, eine Blutvergiftung und dann sterben sie daran.
Haben Sie als Hausarzt auch die Zeit, so intensiv zu forschen, um zu schauen, was ist jetzt genau das Richtige? Oder geht das im Alltagsgeschäft ein bisschen schneller?
Das hängt von den einzelnen Umständen ab. Und im Prinzip haben wir eben nicht die Ruhe, wie sie beim klinischen Patienten sind. Da müssen wir eben mit dem Erfahrungsschatz diesen ersten Versuch manchmal doch machen, weil wir eben sagen, ja.
Da gibt es dieses schöne Wort Breitbandantibiotikum. Ist das so für Sie die Lösung, dass Sie sagen, ich schieße mal hier mit der Schrotflinte?
Ja, das ist sozusagen eine Hintertür, durch die wir uns aus der Zwangslage manchmal manövrieren, aber das ist ganz gewiss. Und das wissen die meisten meiner Kollegen, ich möchte nicht sagen alle, aber die meisten wissen es, dass das gewiss nicht der Königsweg ist.
Liane Launhardt aus Wedemark, guten Abend, Frau Launhardt.
Schönen guten Abend. Ich habe zwei Punkte.
Ja.
Erstes Stichwort Holland. Mhm. Ich weiß überhaupt nicht, warum bei uns nicht ein ähnlicher Weg beschritten wird. Ich denke, es müsste für alle Patienten, die ins Krankenhaus kommen, erstmal eine isolierte Aufnahmestation geben, wo man das austesten könnte. In Notfällen geht das natürlich nicht, aber die müssten dann auch zunächst isoliert untergebracht werden.
Wollen wir die Frage zuerst klären, Frau Launhardt, und Sie speichern die zweite Frage, die Sie haben, damit wir schön...
Ja, nein, ich wollte zu diesem Punkt noch was sagen. Mhm. Ich bin der Meinung, es müsste auch nach jeder Krankenhausentlassung mit OP oder Wundbehandlung eine Pflichtuntersuchung geben, auf eben multiresistente Keime. Im Moment muss man das nämlich selbst bezahlen. Und ich bin der Meinung, das müsste eine Pflichtuntersuchung sein, die die Krankenkassen bezahlen. Das könnte dann im Impfpass oder so vermerkt werden. Und dann hätten die Krankenhäuser eine große Entlastung, weil sie solche Patienten, wenn sie dann wieder ins Krankenhaus kommen, nicht erst in die Auffangstation geben müssten.
Wir fragen mal den Krankenhaushygieniker Herrn Zastow. Punkt 1, warum machen wir es nicht so wie die Niederlande, die vor Einlieferung eines Patienten jeden Patienten erst einmal auf resistante Erreger testen?
Also wir bemühen uns ja, das zu machen. Und zwar, was ich vorhin schon sagte, wenn wir auf bestimmte Risikogruppen treffen. Das heißt also, der Patient, der jetzt, ich sag mal, ein 14-jähriger Fußballspieler, um im Thema zu bleiben, mit einer Verletzung, Bein gebrochen oder was, der gehört nicht zu unserer Risikogruppe.
Aber Sie sagen, Sie bemühen sich. Es wäre doch für alle Patienten von Vorteil, wenn man das klar regeln würde.
Aber wir versuchen, die Risikogruppen zu definieren. Das gelingt eigentlich auch ganz gut. Aber Sie müssen auch sehen, wir haben 18,9 Millionen Krankenhauspatienten. Es macht ja auch nur Sinn, den Patienten zu untersuchen auf einen derartigen Keim, wenn wir ihn in der Zeit, bis dann irgendwas mit ihm passiert und bis wir auch die Information haben, zu isolieren. Das heißt, wir müssten jeden einzelnen Patienten in ein Einzelzimmer stecken. Der käme auch nicht raus, wenn man müsste verkleidet mit Mund-Nasen-Schutz und so weiter da reingehen. Kittel, Handschuhe und so weiter. Aber wir wissen, dass ein großer Teil, also weit über 80% aller Patienten, überhaupt diesen Keim gar nicht hat. Er ist nicht, glücklicherweise, nicht so weit verbreitet, wie angenommen wird.
Naja, aber trotzdem sterben nach Schätzungen 15.000 Menschen jährlich an diesem Krankenhauskeim. Da könnte man doch Menschen retten, wenn man die Zahl nimmt. Die Infektionsrate in den Niederlanden ist unter 1%, was diesen Keim angeht. In Deutschland liegt er bei 20%. Man könnte doch Menschenleben retten.
Man muss diese, mit den Prozenten muss man genauer hingucken. Also es sterben nicht 15.000 Leute an den multiresistenten Keimen. Es sterben im Krankenhaus bis zu 40.000 an Infektionen und an multiresistenten Keimen vielleicht 4.000 bis 5.000. Das ist immer noch zu viel, wenn man weiß, dass man sowas vermeiden kann.
Woher haben Sie die Zahl? Ich habe recherchiert und ich habe keine Definition, ich habe nur Schätzungen gefunden.
Ja, ich habe auch nur diese Schätzungen, aber Wir nähern uns ja an, also Sie meinen jetzt die 40.000 oder die 5.000?
Die 15.000. Ich habe eine geschätzte Zahl von 15.000 Menschen, die im Krankenhaus jährlich in Deutschland sterben. Das ist eine Schätzzahl. Aber der Dunkelziffer soll höher sein. Sie reden jetzt von 4.000.
Nee, stopp. Ich rede von 40.000.
40.000.
Dann 40.000. Mhm. Und da haben wir Studien. Die Studien haben wir da, die können Sie auf unserer Webseite nachlesen.
Ja.
Ich sag mal, die 15.000 kommen vom Bundesministerium für Gesundheit. Die sind runtergerechnet. Das ist Schönfärberei. Das stimmt nicht.
Gut, kurze Frage noch an Sie. Ist es eine Kostenfrage, dass man sagt, man spart hier? Sind die Niederländer großzügiger und sagen, wir sparen da nicht?
Ob das Motiv ist, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist natürlich es eine Kostenfrage, erstens also einen Abstrich zu machen und zweitens nachher zu isolieren. Man kann natürlich einen Schritt gehen, der ist sehr kostenintensiv und man muss sich dann auch entscheiden, wie viel wert ist unsere Gesundheit, unser Leben. Wenn Sie nämlich zum Beispiel jetzt speziell diesen multiresistenten Staphylococcus aureus finden wollen, dann brauchen Sie dafür, sagen wir mal, 70 Minuten. Da gibt es eine Methode, PCR, da haben Sie für, sagen wir mal, zwischen 30 oder um 30 Euro herum, haben Sie nach 70 Minuten die Information, dieser Patient trägt diesen Keim mit sich und den müssen wir isolieren. Oder er trägt ihn nicht mit sich herum und den können wir frei laufen lassen.
Wenn Sie das so beschreiben, denkt man, das ist so toll, warum macht man das nicht?
Das ist eine Kostenfrage, ganz klare Antwort. Ja? Und das ist eigentlich eine politische Entscheidung. Mhm. Ja? Mhm. Also ich sag mal, wenn Sie sagen, jetzt ist da jemand gestorben, weil wir diesen Test nicht gemacht haben, da fasst sich ja jeder an den Kopf. Nicht?
Ja.
Wenn Sie dann aber sagen, dann musst du halt 18,9 Millionen mal 30 Euro nehmen und dann am Ende retten wir, ich weiß nicht wie viel Leben, da wird es eine heftige politische Debatte darüber geben.
Da wird abgewogen. Frau Lauenhardt, sind Sie noch da?
Ich bin noch da. Ich vermisse den zweiten Punkt mit der nachträglichen Pflichtuntersuchung.
Gut, klären wir auch kurz. Herr Zastrow, gibt es sowas?
Sowas gibt es, aber nicht für den Patienten, der gar nichts hatte, sondern für die diesen Keim hatten, mit ihm zu tun hatten. Da gibt es auch inzwischen sogar Papiere für, das heißt sogenannte Überleitungsbögen, die dann den Hausarzt wiederum informieren. Also Frau Meier ist jetzt vom Hausarzt ins Krankenhaus geschickt worden, dann hat man das und das bei ihm die Galle rausgenommen, jetzt hat man MRSA festgestellt und dann gibt man dem Hausarzt diesen Zettel mit und sagt, pass auf, die hat noch den MRSA, den kannst du so und so beseitigen, mach das und das. Mhm. Interessanterweise ist es offenbar nicht einheitlich, da wird der Kollege aus der Praxis besser Bescheid wissen, dass die Kassen das nicht immer übernehmen, nämlich die Sanierung. Ja?
Gut.
Auch wieder ein Kostenproblem.
Frau Launert, ganz kurz Ihr zweiter Punkt.
Der zweite Punkt ist, dass allenthalben es immer heißt, oh Gott, wir haben gar nichts mehr, was noch hilft. Und immer mehr Breitbandantibiotika helfen auch nicht mehr. Und da vermisse ich Hinweise auf die sehr großen Erfolge, die es jetzt schon in der Algenforschung gibt. Nur ein Beispiel, die Uni Greifswald hat eine Handcreme entwickelt auf Basis von Ostseealgen, mit dem im dortigen Krankenhaus sich die Ärzte die Hände desinfizieren. Das wirkt eben auch gegen multiresistente Keime, was die normalen Desinfektionsmittel nicht tun. Mhm. Und gleichzeitig müssen die Ärzte nicht ihre Hände so ruinieren, wie sie das mit der normalen Desinfektion ja tun. Und entsprechende Untersuchungen gibt es aber auch in vielen anderen Ländern. Und da scheinen also Algen sehr vielversprechend zu sein.
Wir klären das ganz kurz.
Diese Hinweise vermisse ich.
Wir klären das ganz kurz, Frau Lauenhardt. Herr Jahn, Sie sind Mikrobiologe. Gibt es für Sie Anzeichen, dass man bei Algen etwas finden kann, was wir bisher noch nicht kennen?
Nein, sie hat das sehr gut erklärt. Also es gibt dann antibiotisch wirkende Substanzen in Algen. Das ist schon seit vielen Jahren bekannt. Die kann man in Handcremes entsprechend einsetzen. Das wird aber die richtige Sterilisation der Hände vor OPs und so weiter nicht ersetzen können. Aber sie spricht ein ganz generelles Problem an und das finde ich sehr gut. Sie sagt, die Universität Greifswald hat das gefunden. Und das bedeutet, sie hat wunderbar erkannt, dass unsere pharmazeutische Industrie sich aus der Antibiotika-Entwicklung seit einigen Jahren komplett zurückgezogen hat. Sie hat entsprechend die ganzen Abteilungen geschlossen und hat diese Entwicklung auf die öffentlich-rechtlich geförderten Institutionen, das heißt Forschungszentren wie Helmholtz-Zentren oder Universitäten geschoben. Und dort wird das jetzt auch durchgeführt. Die haben sogar die entsprechenden Entwicklungsleiter der Industrie rekrutiert. Mhm. Aber für die Pharmaindustrie ist es eben kein gutes Produkt. Denn Antibiotikum, wenn es im Endeffekt wirklich wirklich wirkt, heilt den Patienten und dann braucht der Patient das nicht mehr und dann kann man es auch nicht weiterverkaufen. Das sind, sage ich mal, so Patienten, die dauerhaft eine Krankheit haben, wie Zuckerkrankheit oder Krebs, was man mit einem Medikament in Schach hält, sind natürlich viel bessere Produkte, die man
entwickeln kann. Das klingt sehr zynisch.
Nee, das ist die Realität und manchmal ist die Realität zynisch, oder?
Darf ich noch eine kleine Bemerkung machen an unsere Hörerin?
Gerne.
Hier ist jetzt was kräftig verwechselt worden. Die Handcreme, wie auch immer sie wirkt, soll ja da, wenn ich es richtig verstanden habe, das Desinfektionsmittel, das Händedesinfektionsmittel versetzen. Da haben wir aber überhaupt kein Problem. Denn die multiresistenten Keime haben keine Resistenzen gegen Händedesinfektionsmittel. 30 Sekunden unsere üblichen Desinfektionsmittel, Alkohol, ist die Sache erledigt. Also da haben wir überhaupt kein Problem.
Wir sind beim Stichwort Hygiene. Das würde ich gerne einen Moment zurückstellen, weil Jan Lachendorf aus Hansdorf ist da am Telefon. Guten Abend, Herr Lachendorf.
Ja, Ladenhoff, guten Tag, hallo.
Sie haben das Wort.
Ja, genau. Also ich habe vor einiger Zeit eine ganz heftige Halsentzündung gehabt und hatte hohes Fieber, bin zu meinem Hausarzt. Mein Hausarzt hatte dann eben halt auch eine Mandelentzündung diagnostiziert, hatte dann, ohne einen Abstrich zu machen, mir Penicillin verschrieben. Ich habe die Tabletten auch genommen und es war also gar keine Besserung festzustellen. Am zweiten oder dritten Tag bin ich dann wieder zu meinem Hausarzt. Mein Hausarzt daraufhin mich dann an einen Hals-Nasen-Ohrenarzt überwiesen. Ich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, der geguckt, gut, Antibiotika, auch keinen Abstrich gemacht. Das zweite Antibiotika genommen, auch nach zwei Tagen keine Besserung, immer noch hohes Fieber, erhebliche Schmerzen, konnte kaum noch schlucken. Wieder hin zum Hals-Nasen-Ohrenarzt. Ja, er geguckt, oha, sagte er nur, und hat mir dann ein drittes Antibiotikum verschrieben, das dann gewirkt hat. Und jetzt so im Nachhinein, auch was ich so in der Sendung gehört habe, denke ich mal, gibt es da denn wohl auch in der Ärzteschaft noch erheblichen Nachholbedarf. Müsste nicht eigentlich sogar schon, oder hätte vielleicht nicht der Hausarzt sogar schon einen Abstrich machen müssen, um eben halt festzustellen, was ist da eigentlich los und wie behandeln wir diesen Abszess jetzt oder diese Entzündung, Halsentzündung?
Wenn Sie den Arzt im Studio sehen würden, dann würden Sie sich bestätigt fühlen, weil er wackelt ein bisschen mit dem Kopf und so. Was steckt dahinter, Herr Schäfer?
Ja, der Wunsch, eine schnelle Entscheidung und da ist das Penicillin absolut eine Möglichkeit aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung. Nur wenn das nicht wirkt, spätestens dann sollte man einen Abstrich machen und eigentlich am besten vor Verabreichung.
Warum machen Sie nicht gleich einen Abstrich? Kostet es nichts oder kostet es zu viel? Oder?
Das sind auch Kostenfragen. Nicht? Ich habe ein begrenztes Laborbudget, mit dem muss ich auskommen. Und wenn ich mehr Untersuchungen oder zu viel Untersuchungen in Anführungsstrichen mache, dann bleibe ich auf den Kosten sitzen und kriege nichts dafür. Das kann man nur sehr begrenzt durchziehen. Nicht? Und da ist man dann schon versucht, ein Mittel der ersten Wahl zu nehmen. Aber eben meine Strategie wäre, wenn es nach drei Tagen nicht wirkt, dann wirklich nochmal genau hingucken, Abstrich.
Ist ein Arzt eigentlich böse, wenn man als Patient sagt, machen Sie mal einen Abstrich? Ist das für Sie ein Eingriff in die Ehre?
Also ich gehe mit meinem Patienten so offen um, dass ich habe da kein Problem, wenn Sie versuchen, mir einen Zacken aus der Krone zu brechen, dann haben Sie ein Problem, weil ich keine Krone habe. Da kann man offen miteinander drüber reden.
Sollte man das auch? Sollte man sagen, Herr Doktor, machen Sie mal einen Abstrich?
Ich würde in dem Fall fragen, was halten Sie vom Abstrich? Nicht
Sie sind ja Diplomat, ja.
Ja, Celeton-Gefäller-Musik.
Rebecca Scholz aus Hamburg. Guten Abend, Frau Scholz.
Guten Abend. Also, ich wollte einfach etwas ganz Allgemeines fragen. Ein guter Freund von mir hat vor einiger Zeit ganz hohe PSA-Werte, also die Prostata-Werte gehabt und hat dann von seinem Arzt eine Prostata-Biopsie verordnet bekommen und sollte dann auf dem Vorwege schon ein Breitspektrum Antibiotikum nehmen, hat es auch verordnet bekommen. Und dann eben auch für die Tage danach und für den Tag selber natürlich auch. Und frage ich mich ab, ich meine, man weiß ja, welche Keime wohnen im Darm, gerade da an Ort und Stelle. Und kann man da nicht gezielter an die Arbeit gehen und sagen, also für diese Keime, die da wohnen, nehmen wir jetzt ein ganz gezieltes Antibiotikum?
Und Ihr Freund hat ein Breitband.
Ja, ein richtig, so, dass alles totschlägt.
Frau Schall, sind wir nicht böse, wenn wir nicht ganz detailliert auf diesen Fall eingehen können, aber wir können sicherlich mal fragen, ich frage mal erstmal den Kliniker, Herrn Zastrow, aus Ihrer Sicht, ist da was falsch gemacht worden? Hätte man das anders machen können?
Na, man müsste noch ein bisschen mehr Informationen haben, aber die haben wir jetzt nicht. Es stellt sich nämlich generell die Frage, ob an der Stelle jetzt als Prophylaxe gewissermaßen für die Punktion ein derartiges Antibiotikum nötig gewesen ist. Also denn die Hörerin sagte ja eben, wir wissen ja, welche Bakterien da sind. Nee, da sind so viele verschiedene. Also das wissen wir nicht so ganz. Wir können so ungefähr sagen, ja, da sind eine Handvoll, aber alle reagieren dann eben auch ein bisschen unterschiedlich.
Frau Scholz, soweit?
Ja, ja, ich meine, es geht darum, um eine Prostataentzündung vorzubeugen. Das ist mir schon klar.
Ja, ja.
Aber ich habe immer gedacht, dass man da ja eine ganz besondere Flora hat und wo man dann sagt, also da kann man gezielt vorgehen.
Aber da sind viele Missetäter unterwegs. Sie kriegen aber zum Schluss noch einen Satz von unserem Hausarzt.
Ja, da ist ein ganzer Strauß von aggressiven Keimen unterwegs und wenn ich da durchsteche, dann ist immer das Risiko, dass ich den einen oder anderen Keim, und ich weiß nicht, welcher Keim das ist ja nicht nur ein Keim, und insofern ist die Anwendung eines breiten Spektrums, Wirkspektrums des Antibiotikums, hat schon etwas für sich, denn eine Entzündung da im Gewebe, die ist das Letzte, was wir dem Patienten oder was der Urologe in dem Fall dem Patienten zumuten möchte.
Wir reden heute Abend über Antibiotika und fragen, schlucken wir zu viele davon? Und wir reden auch über resistente Keime. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Dieter Jahn ist Mikrobiologe. Herr Jahn, an Sie die Frage, das ging neulich durch die Presse. Gibt es einen Keim, gegen den es kein Mittel gibt?
Oh, da gibt es eine ganze Reihe von Keimen, die, also wir haben bei klinischen Arbeiten kriegen, also mit unseren Kooperationen, mit unseren klinischen Partnern kriegen wir von Zeit zu Zeit Bakterien zugeschickt, auf Platten kultiviert, wo keines der bekannten Antibiotika hilft. Gibt es einfach, ja.
Und was ist, wenn ich solch einen Keim in mir trage und er infiziert mich?
Also ich würde mal so sagen, wir haben oft diese Keime bekommen von Patienten, die mit diesem Keim gelebt haben. Zum Beispiel aus Kathetern und ähnlichen Mitteln. Wenn Sie selbst so einen Keim haben und er löst eine schwere Infektion an, würde ich nach den heutigen, würde ich sagen, dann haben Sie keine Chance.
Das klingt bedrohlich. Woher weiß ich denn, ob mich solch ein Keim befallen hat?
Das können Sie nicht wissen. Das muss getestet werden. Das hat der Kollege von der Klinik schon auch sehr gut erklärt. Er hat gesagt, es gibt ja Methoden, die Antibiotikaresistenz von diesen Keimen in schnellen Tests festzustellen. Und das macht man natürlich auch in diese Analytik. Und dann behandeln die Ärzte dann entsprechend nach diesen entsprechenden Ergebnissen dieser Untersuchung. Aber wenn dann rauskommt, dass keines der Antibiotika wirkt, dann wird sicherlich versucht, eine Kombination, ich kenne das, dass gerade wenn es Richtung Sepsis sich bewegt, dass es dann Erfahrungswerte gibt, welche Kombinationen von Antibiotika. Aber wir haben leider auch sehr viele Menschen, viele tausend Menschen, die dann am Ende doch an der Sepsis sterben.
Herr Zastrow, wir haben vorhin das Thema Hygiene schon angeschnitten und wir sind jetzt bei dem Thema Hygiene im Krankenhaus. Was läuft im Krankenhaus, ich frage mal so rum, was läuft nicht so gut, dass es immer wieder zu Infektionen bzw. Übertragungen kommt?
Wir haben, also die Krankenhausinfektionen sind uns ja bekannt, seitdem es Krankenhäuser gibt.
Aber die haben zugenommen.
Ja, also 1976 wurde eine Kommission beim Bundesgesundheitsamt aus diesem Grunde gegründet. Und 1990 haben wir das erste Mal veröffentlicht, 40.000 Todesfälle und 1 Million Infektionen. Und die Zahl ist geblieben. Und das ist eigentlich das Erstaunliche und Verblüffende und auch Erschreckende. Wenn ich sehe, wir hatten 1990 20.000 Verkehrstote, heute haben wir nur noch 3.800 und bei den Krankenhausinfektionen ist alles gleich geblieben.
Was kann von Hygieneseite da getan werden?
Da kann eine ganze Menge getan werden. Ich will vielleicht mal sagen, die Politik hat im Jahre 2011 im Infektionsschutzgesetz einen Paragraphen verankert, der für die Hygiene im Krankenhaus einen absoluten Quantensprung bedeutet hat. Da wurde nämlich vom Gesetzgeber festgelegt, dass wir Ärzte für Hygiene brauchen, dass wir Hygienefachkräfte brauchen, dass wir Hygienebeauftragte Ärzte, die werden ausgebildet in so einem 40-Stunden-Kurs. Also das Bewusstsein, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, das Hygienebewusstsein ist im Krankenhaus noch nicht so weit, wie es sein müsste.
Was heißt das in der Praxis, wenn das Hygienebewusstsein noch nicht so weit ist? Was heißt das?
Das medizinische Personal, also ich sage nicht Schwestern und nicht Pfleger oder nicht Ärzte, sind alle gleichermaßen daran beteiligt, dass die sich an die Regeln nicht halten, die wir kennen. Zum Beispiel die einfachste Regel, was am meisten nicht klappt, weil es auch am häufigsten gemacht werden muss, ist zum Beispiel die Händedesinfektion. Die Leute sind vielleicht heute schon so weit, dass sie sagen, ich muss mir die Hände desinfizieren, machen sich 4,5 Tropfen rein, reiben zweimal die Handflächen gegeneinander und das war's. 30 Sekunden müssen die Hände klatschnass sein. Gucken Sie sich das an im Krankenhaus, das werden Sie also nicht allzu häufig sehen.
Obwohl an jeder Ecke so ein Automat hängt.
Richtig, genau. Und jetzt muss man sich die Zeit nehmen, diese 30 Sekunden. Ja, und dann geht es schon los. Ja, die Zeit haben wir nicht. Das ist natürlich absoluter Blödsinn. Wer keine 30 Sekunden hat, das ist also wirklich so ein unglaublicher Stuss. Die 30 Sekunden hat man immer. Und wir bewegen uns nicht nur im absoluten Notfall auf der Intensivstation. Das heißt also, das sind solche Dinge.
Ich würde Ihnen da gerne widersprechen, weil wir haben schon in mehreren Sendungen von vielen Ärzten und auch vom Krankenhauspersonal gehört, auf was für eine Hamsterrolle dieses Personal arbeitet. Da machen 10 mal 30 Sekunden auch 3 Minuten aus. Kann es nicht sein, dass man einfach derartig im Stress ist, dass man sagt, das mache ich mal eben fix, ist das nicht menschlich?
Wenn Sie so wollen, ist es vielleicht menschlich, aber es ist Blödsinn, weil die Hände oder überhaupt die Desinfektion, es geht auch um Hautdesinfektion und Händedesinfektion, die gehört zu jedem medizinischen Vorgang dazu. Der Taxifahrer bleibt bei Rot auch an der Ampel stehen und kann nicht sagen, ich hab's eilig. Ja? Und genau das, und da fehlt das Bewusstsein. Durch diese, und oft ist es ja auch so, es geht ja nicht um die 30, man kann die nicht addieren und sagen, wir machen das hier, also es gibt ja Zahlen, 70 Mal am Tag auf der Intensivstation. Das nehmen Sie mal 30 Sekunden, dann kommen Sie auf 40 Minuten. Ja? Da gibt es auch noch Leute, die rechnen das aufs ganze Krankenhaus rum und sagen, es sind 3 Arztstellen. Das ist ein unglaublicher Blödsinn. Sondern man muss sagen, du machst jetzt einen Verbandwechsel oder du gibst eine Spritze und da musst du dann eben die 30 Sekunden investieren. Und wo es dann hängt, vielfach machen die Leute 10 Sekunden, 12 Sekunden und das reicht eben nicht. Und gut, das muss denen klar sein.
Wir ziehen mal Wilfried Bohnhorst aus Bremerhaven hinzu, denn er hat auch das Thema Krankenhaushygiene. Guten Abend, Herr Bohnhorst.
Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Wilfried Bohnhorst. Es geht nicht namentlich um ein Krankenhaus in Bremerhaven.
Gut.
Es geht um etwas ganz Triviales, Wisch- und Putzlappen im Krankenhaus. Ich hatte eine Nachoperation jetzt im Januar im Iliakalbereich, Communis und im Unterleib. Ich neige an Aufweitung von Adern, Aneurysmata. Und das ist sehr gut gemacht worden in einem Krankenhaus südwestlich von Oldenburg. Ich war sehr zufrieden und merkte nur eines Tages in meinem Zimmer, ich bin zusatzversichert und konnte mich auch so ein bisschen frei bewegen, dass die Reinigungskraft, die reinkam, ihren Lappen nahm, demonstrativ oben über den Bilderrahmen abwischte, über den Bettrahmen und so weiter ins Bad ging und da auch rumwischte und mit dem gleichen Lappen wieder rausging. Das habe ich ein-, zweimal beobachtet, habe das dann moniert und hatte nun, ich will mich jetzt vorsichtig ausdrücken, die ganze andere Hälfte dieser Menschheit aus der Gefühlswelt dieser lieben Mitmenschen, ohne die wir nicht leben können, auch nicht ins Leben kommen, gegen mich. Ich habe das dann egalisiert durch 10 Euro hier da und habe mich entschuldigt. Ich, der das beobachtet habe. Dann hat man mir erklärt, die Reinigungskraft hat einen roten, einen gelben und grünen Lappen. Ich habe mir das mal angeguckt. Die Farbunterscheidung war kaum festzustellen. Man muss sich auch mal vorstellen, diese Kräfte im ganz einfachen, trivialen Bereich, das sind Leihkräfte, das sind Leihfirmen, die das da machen. Und das sind gute Menschen, die aus ihrer Kultur kommen, nichts gegen diese Kultur. Das ist nicht mein Leben.
Herr Bonos, wir bleiben mal bei den Lappen und bei der Lappenfrage, denn wir hatten vorhin...
Bleiben wir bei den Lappen.
Genau.
Ich höre Ihre Antwort.
Wir waren vorhin bei der Frage der Desinfektion der Hände. Herr Zastrow, ist das eventuell auch eine Position, ein Punkt, die das Putzen in Krankenhäusern, dass da, wie haben Sie vorhin gesagt, das Bewusstsein auch noch fehlt?
Ja, mit Sicherheit. Gerade bei den Krankenhausleitungen wird die Reinigung, das Reinigungssystem der Dienstleister, aber auch heute ist das ja schon nicht mehr alles ganz so, es sind ja meistens Gemeinschaftsunternehmen, sodass am Ende das schon wieder dann die krankenhauseigenen Leute sind. Da wird versucht zu sparen, ja, weil man sowas schlecht ja, ich sag mal, den Zusammenhang herstellen kann. Also das heißt, wenn der jetzt tatsächlich mit dem Lappen in der Toilette rumgewurschtelt hat und anschließend den Nachtkasten wischt, wo der Apfel draufgelegen hat, dann wird man nicht unbedingt daran krank, obwohl es eben unästhetisch ist und wir das auch nicht wollen. Mhm. Natürlich ist das hatten wir in Bremen damals, bei den Zwischenfall mit den Frühgeborenen, dass der Keim, um den es ging, die Serazien, die waren auf der ganzen Station verteilt. Die sind über die Putzlappen verteilt worden.
Gut, ja? Ich habe noch eine Frage an den Hausarzt, Herrn Schäfer. Gibt es auch Hygienevorschriften, die Sie als Hausarzt aussprechen für zu Hause, wenn jemand krank ist?
Ja, also natürlich, die ersten banalen sind Hände waschen und auch Papiertücher nehmen zum Abtrocknen. Und in der Familie finde ich das breitflächige Anwenden von Desinfektionsmitteln schon etwas übertrieben. Mhm. Nur noch eins zu der Hygiene auf der Station. Ich erinnere mich noch sehr gut, das ist zwar ein paar Jahre her, als Stationsarzt, da gehörte bei uns die Putzfrau zum Stationsteam. Wir haben morgens zusammen gefrühstückt und dann wurden Probleme besprochen. Und wenn mir dann als Stationsarzt oder dem Stationspfleger etwas aufgefallen ist, dann wurde ihr, der Putzfrau, das gesagt und das war am nächsten Tag abgestellt. Heute, wenn ich das beobachte, auch als Patient auf der Station, ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, das mal zu erleben, dann ist da jeden Tag ein anderer. Mhm. Die sprachliche Kommunikation ist sehr schwer, weil die in seltensten Fällen deutschsprachig sind. Und dann weiß ich nicht, hat er mich verstanden, habe ich ihn verstanden? Und morgen ist sowieso jemand anders. Das ist eine Schwachstelle im Hygienesystem.
Das ist aber dem Personal nicht vorzuwerfen, sondern der Kalkulation des Krankenhauses wahrscheinlich. Ne?
Da widerspreche ich Ihnen nicht.
Wenn ich da mal einhaken darf, Sie haben 100% den Nagel auf den Kopf getroffen. In den skandinavischen Ländern ist das immer noch so. Das heißt, die Reinigungskraft, die gehört zum Team und die identifiziert sich auch mit der Truppe.
Ja.
Ja? Und die anderen, die wir heute haben, die fliegen einmal durch, müssen noch drei andere Stationen schaffen und ob sie dem was erzählen oder nicht.
Gut,
ja.
Meine Herren, ich schaue mal auf die Uhr. Es ist 4:04 und Herr Bonhorst, den hatte ich nicht abgebrochen, aber er will noch was sagen. Herr Bonhorst, ja. Sie haben noch kurz das Wort, bitte.
Ja, danke schön. Also ich habe mich vorher versorgt mit Sterilium, das kriegt man in der Apotheke, kleines Fläschchen, und auch mit Sagrotan und habe dann jeweils nachgewischt, wenn die Reinigungskraft mit ihrem Allround-Lappen über Toilettenbrille, Waschbecken überall hinweg war.
Gut.
Ich habe mit Ärzten ganz kurz noch darüber gesprochen und die haben gesagt, ja, wir wagen uns an dieses Thema mit diesen Leuten nicht so unbedingt heran. Das ist nicht so unbedingt das Thema, wo wir rangehen. Es ist auch eine Kostenfrage. Das müsste absolut umgebaut werden und ganz in die Hände der jeweiligen Krankenhausverwaltung. Diese Leute, die da angestellt sind, das ist ein Überträger von MRSA. Ich habe zwei Abstriche machen lassen vor dem Krankenhaus und jetzt nach dem Krankenhaus. Das kostet jeweils etwas über 20 Euro. Ich denke, das kann man bezahlen.
Gut, vielen Dank, Herr Bonhorst. Die Sendung nähert sich dem Ende und ich glaube, wir lernen in dieser Sendung, dass Geld eine große Rolle spielt, auch wenn es um Antibiotika geht. Deshalb die Frage an alle drei in dieser Runde. Herr Jahn, als Mikrobiologe, versetzen wir uns in die Lage eines Patienten. Was kann der selber tun, um sich möglichst zu schützen?
Also wenn ich meine Kinder oder selber im Krankenhaus gewesen bin, meine Kinder gewesen sind, dann habe ich gesagt, immer den Aufenthalt möglichst kurz gestalten. Das ist das eine. Und sicherlich darauf achten, wenn die behandelten Ärzte einen anfassen und so weiter, sich vorher die Hände entsprechend die 30 Sekunden sterilisiert haben. Da habe ich auch keine Hemmung, die darauf hinzuweisen.
Herr Zastro, als Krankenhaushygieniker, was kann der Patient tun?
Also der Patient, der zu uns ins Krankenhaus kommt, weil er eine Operation erwartet, der sollte vorher sich am Tag davor und am Tag des Eingriffs mit einer antiseptischen Seife, gibt es auch in der Apotheke, ordentlich waschen. Mhm. Da hat er schon ganz viele Dinge beseitigt von seiner Haut, die gefährlich werden könnten.
Herr Schäfer, als Hausarzt, was kann der Patient, der zu Ihnen kommt, tun, damit er nicht so viel Antibiotika zu sich nimmt? Was kann er tun?
Offenes Ohr für den Rat des Hausarztes und eben nicht immer nach dem Antibiotikum verlangen, sondern mal dran denken, es gibt auch Heilung ohne Antibiotika.
Dankeschön, meine Herren, für diese Runde und danke all denen, die angerufen haben und uns geschrieben haben. Wir sprachen heute Abend über Schlucken wir zu viele Antibiotika, die Gefahr der resistenten Keime, und die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen reden wir über etwas, was wir in den Bildern der Tagesschau und den Nachrichten sehen können. Wir reden über Gewalt, und zwar fragen wir, zerstört die Gewalt den Fußball? Randale am Rande der Europameisterschaft. Darüber reden wir morgen. Ich bin sicher, Sie haben dazu eine Meinung. Sie können anrufen ab 20.30 Uhr oder uns schreiben ndr.de/redezeit. Zerstört die Gewalt den Fußball? Das morgen. Am Mikrofon heute war Andreas Bohmann. Ihnen noch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.